SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Es ist eine Tragödie, die betroffen macht. Das Zugunglück gestern Abend im Kreis Biberach. In der Nähe der baden-württembergischen Gemeinde Riedlingen entgleisten zwei Waggons eines Regionalzuges. Der war unterwegs zwischen Riedlingen und Munderkingen. Drei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben. 50 Reisende wurden verletzt, etwa 25 von ihnen schwer. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Wolfgang Wanner.
Unter den Toten sind laut Kreisbahnmeisterin der Lokführer und ein weiterer Mitarbeiter der Bahn. Die Verletzten werden in mehreren Krankenhäusern behandelt, etwa in Ulm und in Tübingen. In dem Regionalzug saßen etwa 100 Reisende. Ermittler der Bundespolizei hätten die ganze Nacht Spuren gesichert, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Unglücksursache steht noch nicht fest. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel meinte gestern Abend, nach starken Regenfällen könnte ein Erdrutsch den Unfall verursacht haben. Klar müssten die Ermittlungen bringen. Wie lange die dauern, sei nicht absehbar, so die Bundespolizei. Heute gehen die Aufräum- und Bergungsarbeiten weiter. Am Vormittag wollen unter anderem Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bahnchef Richard Lutz zum Unglücksort kommen.
Das Zugunglück gestern Abend im Kreis Biberach. Wir haben einen Live-Ticker auf swraktuell.de. Dort informieren wir Sie ständig über den neuesten Stand der Entwicklung. Zum zweiten großen Thema von gestern Abend, über das heute und in den laufenden Tagen natürlich noch viel gesprochen werden dürfte. Die Europäische Union und die USA haben sich auf einen Kompromiss im Zollstreit verständigt. Der Zollsatz für die meisten EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll bei 15% liegen, auch für die Autoindustrie. Für Stahl und Aluminium bleibt es aber wohl bei 50%. Deshalb fallen die Reaktionen in der EU eher verhalten aus, berichtet unser Brüssel-Korrespondent Andreas Mayer-Feist.
Für den Chef des Handelsausschusses im Europaparlament Bernd Lange ein Deal mit Schlagseite. Kein Meisterstück, so das harsche Urteil des SPD-Politikers. 15% auf Importe in die USA hieße eine Vervierfachung der bisherigen durchschnittlichen Zollsätze, während die USA nichts zahlen müssten. Dies sei schwer zu ertragen. Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken im Europaparlament, sprach von einem Einknicken der EU-Kommission vor Trump. Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen, bemängelte, dass sich die EU auf Importverträge von extrem klimaschädlichem Flüssiggas aus den Vereinigten Staaten einlassen müsse. Aber auch in der stärksten Fraktion im Europaparlament regt sich Widerstand. Das alles sei ein eklatanter Verstoß gegen die Welthandelsprinzipien, heißt es in einer Mitteilung der EPP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören. Der CDU-Europapolitiker Daniel Caspari jedoch sieht im Deal auch verkraftbare Lösungen, die zumindest wirtschaftliche Planbarkeit versprechen.
In Deutschland haben die Behörden im vergangenen Jahr mehr als 400 Fälle von bandenmäßigem Betrug beim Bürgergeld registriert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung an die Grünen hervor, über die die Rheinische Post berichtet. In gut 200 Fällen wurde Strafanzeige gestellt. Laut Regierung ist aber von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Missbrauchszahlen bei den Sozialleistungen haben sich damit innerhalb eines Jahres fast verdoppelt. Die Bundesregierung will mehr Geld für die Justiz zur Verfügung stellen und so den Rechtsstaat in Deutschland stärken. Die Länder erhielten in den nächsten 4 Jahren rund 500 Millionen Euro, sagte Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD den Funke-Medien. Das Geld sei für zusätzliche Stellen und die Digitalisierung der Justiz gedacht. Im Vergleich zur vorherigen Regierung verdoppele der Bund damit seine Unterstützung. Deutschland muss nach Ansicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mehr dafür tun, Kinder mit Migrationshintergrund auf die Schule vorzubereiten. Als Beispiele nannte OECD-Bildungsdirektor Schleicher in der Stuttgarter Zeitung Sprachtests für eine frühe Diagnostik. In der frühkindlichen Bildung gäbe es gravierende Mängel. Viel zu oft sei es in Deutschland so, dass dadurch ganze Schulen aus dem Gleichgewicht gerieten. In Venedig ist die zweite Testphase zu Ende gegangen, in der Touristen für Tagesbesuche bis zu 10 Euro Eintritt zahlen mussten. An insgesamt 54 Tagen hätten mehr als 720.000 Menschen in dieser Saison Eintritt gezahlt, teilte die italienische Kommune mit. Etwa 5,4 Millionen Euro kamen dadurch zusammen. Alles weitere von unserem Italien-Korrespondenten Andreas Strobel.
Das eingenommene Geld will die Stadt nach eigenen Angaben so investieren, dass es den Anwohnerinnen und Anwohnern und der Wirtschaft zugutekommt. Einheimische, Kinder und Übernachtungsgäste, die Kurtaxe zahlen, waren von der Regelung ausgenommen. Die 10 Euro Eintritt bzw. 5 Euro bei frühzeitiger Buchung sollen dabei helfen, den Massentourismus besser zu steuern. Ob sie tatsächlich dafür sorgen können, die Menschenmassen in der Stadt zu entzerren, ist unklar. Bisher lief das System nur in einer Testphase, die jetzt analysiert werden soll. Im Anschluss sollte dann klar werden, ob und wie viel Tagesgäste in Venedig im kommenden Jahr zahlen müssen.
Zum Sport, und da geht's los mit der Frauenfußball-Europameisterschaft in der Schweiz. Den Titel verteidigt hat das Team aus England. Im Finale besiegten die englischen Nationalspielerinnen Spanien mit 3:1 im Elfmeterschießen. Aus Basel berichtet unsere Sportreporterin Patricia Gabor.
Minutenlang lagen die Engländerinnen nach der Siegerinnen-Ehrung auf dem Rasen, eingewickelt in Lametta. Mittendrin Chloe Kelly, die Spielerin, die den entscheidenden Elfmeter gegen Spanien verwandelte. Nach 25 Minuten führten die überlegenen Spanierinnen und waren das klar bessere Team. Trotzdem glich England in der zweiten Hälfte dank Alessia Russo aus. Weil die vielen Torschüsse der Spanierinnen im Anschluss nicht genau genug waren, ging es in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Spanien traf dreimal nicht.
Zur Tour de France, und die hat der slowenische Radprofi Tadej Pogacar gewonnen, zum insgesamt vierten Mal. Zweiter wurde der Däne Jonas Vingegaard. Florian Lipowitz aus dem baden-württembergischen Laichingen holte bei seiner ersten Tour de France einen hervorragenden dritten Platz. Der Dank galt nach der letzten Etappe vor allem seinem Team.
Am Ende ist auch so ein Ergebnis nicht nur meine Sache, sondern auch eine Mannschaftsleistung. Und am Ende fahren wir 3 Wochen Rennen, aber es gehört auch viel, viel davor noch dazu mit Höhentrainingslager und so weiter. Und ich bin einfach happy, dass jetzt am Ende alles aufgegangen ist und wir den dritten Platz feiern können.
Florian Lipowitz. Mit dem Baden-Württemberger steht seit 19 Jahren wieder ein deutscher Radprofi auf dem Podest bei der Tour de France.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im Süden Baden-Württembergs bleibt es wolkenverhangen und sehr regnerisch. Im Norden des Landes sowie in Rheinland-Pfalz wird es langsam trockener. Ab dem Mittag bringen dicke Quellwolken aber wieder hier und da Schauer. Bei böigem Nordwestwind wird es kühler als in den letzten Tagen. Nur noch 15 bis maximal 23 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es ist Urlaubszeit. In Rheinland-Pfalz, da hat die vierte Woche der Sommerferien begonnen. In Baden-Württemberg, da geht's am Donnerstag los. Ja, und auch die Menschen in den anderen Ländern Europas, die machen Ferien. Das führt in einigen Regionen zu Overtourism, zu Übertourismus, weil viele, viele Reiselustige gleichzeitig in die schönsten Gegenden und Orte fahren. Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. In Deutschland, da gab es im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand bei den Übernachtungen und der Anteil der Gäste aus dem Ausland erhöhte sich auf rund 17%. Urlaub im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftsfaktor und Übertourismus, darüber habe ich mit Sven Liebert gesprochen. Er ist Generalsekretär des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft. Herr Liebert, wie gut ist die deutsche Tourismusbranche aufgestellt für so viele Reisende aus dem In- und Ausland?
Der deutsche Tourismusstandort hat gute Argumente, warum man nach Deutschland kommen soll. Das eine ist das ganze Thema Kultur, Kulturtourismus. Das ist der Reisegrund Nummer eins, warum man gerne Urlaub in Deutschland macht. Aber eben auch unsere vielen, vielen kleinen und mittelständischen Betrieben, die das Rückgrat der Tourismuswirtschaft bilden, die freuen sich natürlich, wenn die Gäste kommen. Und die haben teilweise noch Platz nach oben.
Der Tourismus ist ein Wirtschaftsfaktor, aber alles wird teurer, auch der Urlaub. Dazu kommen Sorgen um den Job bei vielen Menschen hier in Deutschland. Deshalb spart der eine oder andere auch am und im Urlaub. Was bedeutet das für die Tourismusbranche?
Eine der großen, großen zentralen Herausforderungen ist das ganze Thema, wie sich die Preisspirale weiterentwickelt. Die Preise sind natürlich von den Unternehmen gemacht. Wir sind sozusagen als Wirtschaftsakteure diejenigen, die den Preis setzen. Aber wir setzen den Preis natürlich immer auf der Grundlage von dem, was man uns gibt, damit wie wir arbeiten können. Und allein, wenn wir uns die Inputfaktoren angeschaut haben, das ganze Thema Energie, Personalkosten, das ganze Thema Food Ingredients, also all das, was man braucht, um gute Gerichte kochen zu können, all das ist eben durch und nach Corona signifikant teurer geworden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Lieferketten dementsprechend belastet. Und all das wirkt sich natürlich auch bis zum Restaurantbesuch halt irgendwie aus, dass das Schnitzel teurer geworden ist. Wir würden lieber mit den Preisen wieder ein Stückchen runtergehen. Gleichzeitig muss aber auch die Marge für die Betriebe stimmen, dass man wieder ein bisschen Luft zum Atmen bekommt.
Ich habe schon gesagt, im vergangenen Jahr kamen etwa 17% der Gäste aus dem Ausland. Wie wichtig ist diese Gruppe an Touristen für Hotels, für Gaststätten und auch für den Handel?
Wir setzen total auf einen starken Incoming-Tourismus. Warum ist das so? A, die hat natürlich verschiedene Funktionen. Das eine ist damit Völkerverständigung, Menschen können sich begegnen, man kann den Tourismusstandort Deutschland kennenlernen. Das ist was, was uns total freut. Aber auch das Thema Ausgabeverhalten ist ganz besonders wichtig, weil natürlich ausländische Gäste teilweise schon einen Euro mehr ausgeben, wenn es um Hotellerie und Gastronomie geht, aber eben auch für den Handel. Und das hat bei uns eine relativ große Größe. Also 10-20% der Reiseausgaben für ausländische Gäste sind vor allem auch Shopping-Ausgaben und das freut sozusagen natürlich auch den Innenstadthandel und das ist jeder Euro, den die deutsche Wirtschaft gut gebrauchen kann.
Nun ist das aber doch oft so, zum Beispiel in Heidelberg oder auch im Moseltal, das sind zwei Touristik-Hotspots in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bei uns im Sendegebiet, da kommen die ausländischen Gäste. In großen Gruppen werden die mit Bussen herangekarrt, werden durchgeschleust zu den Sehenswürdigkeiten und sind dann wieder weg. Hat der lokale Tourismus, hat die lokale Wirtschaft überhaupt was von solchen Gästen?
Also wir würden unterm Strich sagen, absolut ja. Also die Zahlen zeigen uns, dass die ausländischen Gäste in Deutschland signifikant Geld ausgeben, sei es für die Übernachtung oder auch für Kunst und Handwerk vor Ort. Also das heißt, man nimmt natürlich mal ein Souvenir mit oder auch ein kulinarisches Mitbringsel, allein was unsere Weihnachtsmärkte bieten. Da wird regelmäßig viel konsumiert, weil Lebkuchen gibt es gar nicht in allen Ländern. Oder man nimmt auch mal eine Kuckucksuhr mit. Also da gibt es schon eine gewisse Einkaufsbereitschaft von den Incoming-Touristen. Aber was Sie gerade auch natürlich beschrieben haben, ist das ganze Thema, wie balancieren wir das eigentlich aus? Ab wann ist Tourismus eigentlich viel zu viel? Weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir natürlich schon merken, es gibt eine starke Nachfrage. Und das muss in Einklang gebracht werden mit der lokalen Bevölkerung, weil beides bedingt sich gegenseitig.
Sie sagen, der Punkt, an dem Tourismus zu viel wird, der Übertourismus, Overtourism, das kennt man beispielsweise aus Barcelona oder Venedig. Ist das in Deutschland schon ein ernsthaftes Problem?
Wir merken, dass es in einzelnen Destinationen zu diesen Fällen kommt, ist aber noch kein sozusagen flächendeckendes Problem. Und trotzdem lieber früh anfangen, gut verteilen und damit die Akzeptanz in der Bevölkerung sichern.
Vielen Dank, Sven Liebert, Generalsekretär des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft. Über Tourismus, wenn Reisen zum Problem wird. Unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9, da schauen wir nach Spanien, ist ja gerade eben schon angeklungen. Denn dort haben die Menschen in einigen Regionen die Nase voll von Touristen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Friedrich Merz will am Nachmittag das Sicherheitskabinett einberufen. Thema wird die Lage im Nahen Osten sein. Es wird um die französische Ankündigung gehen, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, um die Lage im Gazastreifen und die israelische Debatte um eine Annexion des Westjordanlandes. Diese Einberufung des Sicherheitskabinettes ist ein Termin mit Seltenheitswert, betont Efi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zum Glück, muss man da eigentlich sagen. Denn wenn das Sicherheitskabinett tagt, dann ist Krise. Heute Nachmittag ist es wieder soweit. Es geht um die Lage in Gaza. Dazu treffen sich die Minister dieses sogenannten Sicherheitskabinetts. In diesem Fall tatsächlich nur Minister und nicht Ministerinnen. Denn Außen, Innen und Verteidigung sind mittlerweile lauter Männer. Der Kanzleramtsminister und der Vizekanzler ebenfalls. Chefs der Geheimdienste könnten auch teilnehmen. Und hier käme dann vielleicht tatsächlich noch eine Frau ins Spiel, nämlich die Chefin des militärischen Abschirmdienstes MAD, Martina Rosenberg, falls sie heute dazugerufen wird. Auf jeden Fall wird wieder deutlich, wenn es ernst wird und die wirklich wichtigen und mächtigen Minister zusammenkommen, ist Deutschland fest in Männerhand.
Anmerkungen von Efi Seibert. Bei den Vereinten Nationen in New York beginnt heute eine dreitägige Konferenz über die Zukunft der Palästinensergebiete. Die Idee der Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern soll wiederbelebt werden. Martin Ganselmeier.
Die Initiatoren, Frankreich und Saudi-Arabien, wollten die Konferenz eigentlich schon Mitte Juni durchführen. Dann kam der Krieg zwischen Israel und Iran dazwischen. Außerdem übte die US-Regierung Druck auf viele Länder aus, sich nicht an der Konferenz zu beteiligen. Die Trump-Regierung bleibt der Konferenz bewusst fern. US-Außenminister Marco Rubio übte scharfe Kritik an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dessen Anerkennung Palästinas als Staat sei kontraproduktiv und belohne den Terror der Hamas.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil reist heute nach Litauen. Klingbeil will auch die Brigade Litauen der Bundeswehr besuchen, die in dem NATO- und EU-Partnerland aufgebaut wird. Hans-Joachim Fiewiger.
Zur Bundeswehr hat Lars Klingbeil ein besonderes Verhältnis. Sein Vater war Unteroffizier. In seinem Wahlkreis in Niedersachsen liegt mit Munster der größte Heeresstandort. Und als Finanzminister ist Klingbeil gerade für die Finanzierung der zusätzlichen Aufgaben der Bundeswehr zuständig. Dazu gehört unter anderem die sogenannte Litauen-Brigade, die bis Ende 2027 mit dann 5000 Soldatinnen und Soldaten einsatzfähig sein soll. Bereits jetzt sind zwei Kampftruppenbataillone aus Bayern und Nordrhein-Westfalen in Litauen vor Ort, außerdem ein multinationaler NATO-Gefechtsverband unter Führung Deutschlands.
Am Landgericht Mosbach soll am Vormittag der Prozess gegen 5 mutmaßliche Angehörige der Reichsbürgerszene starten. Eigentlich sollte die Verhandlung bereits im Mai beginnen, doch die Angeklagten aus Boxberg im Main-Tauber-Kreis waren damals nicht erschienen. Anna Knake.
Diesmal dürfte es ihnen kaum möglich sein, einfach wegzubleiben. Denn inzwischen sitzen die 3 Männer und 2 Frauen in Untersuchungshaft. Einen von ihnen hat die Polizei Mitte Juni bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, die anderen bei einer Razzia des SEK Anfang Juli. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem vor, unerlaubt Waffen und Munition besessen zu haben. Die 5 Angeklagten sollen demnach mit einem Mann befreundet sein und zusammengewohnt haben, der 2022 auf Polizisten geschossen und 2 der Beamten verletzt hatte. Der Schütze wurde inzwischen wegen versuchten Mordes zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.